Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende beschäftigt sich in aller Regel mit Themen des Naturschutzes und der Energiewende in Deutschland. Gelegentlich widmen wir uns aber auch den Erfahrungen anderer Länder beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Heute wendet sich unser Blick mal nach Japan. Japan gehört als eine der G7-Nationen zu den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Das Land hat 125 Millionen Einwohner und etwas mehr Fläche als Deutschland. Die nukleare Katastrophe in Fukushima im Jahr 2011 sorgte dafür, dass die japanische Regierung der Kernkraft den Rücken kehrte und bekanntermaßen auch die deutsche Regierung eine Kehrtwende in der Energiewende vollzog. Wo steht Japan heute beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Mit welchen Fragen sieht sich das Land konfrontiert, wenn es um die Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren Energien vor Ort geht? Und welche Rolle spielen Fragen des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes bei der Energiewende in Japan? Spielen sie überhaupt eine Rolle? Spannende Fragen, über die wir uns heute unterhalten werden. Und damit herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Anke Ortmann und mein heutiger Gast ist Christian Doth, Forscher am japanischen Institute for Sustainable Energy Policies, kurz ISEP, der mir digital aus Japan zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Christian, natürlich interessiert uns zuerst, wir steigen gleich mal so ein, was hat dich nach Japan gebracht und worüber forschst du am ISEP? Was machst du da?
Das erste Mal, zumindest aus Forschungsgründen, bin ich 2018 nach Japan gekommen. Da war ich noch in meinem Masterstudium an der Philipps-Universität in Marburg und habe Friedens- und Konfliktforschung studiert. Hatte da schon ein Interesse an Umweltkonflikte und habe auch schon ein bisschen in Richtung Opposition von Windenergie in Deutschland geforscht. Und eine Voraussetzung des Studiums war ein Auslandspraktikum. Und das wollte ich dann gerne bei einer Organisation durchführen, die sich für sozial gerechte erneuerbare Energienprojekte einsetzt. Und da habe ich dann ISEP gefunden, habe da erst ein Jahr ein Praktikum gemacht, meine Masterarbeit auch dort geschrieben und habe mich dann auch entschlossen, ein Promotionsstudium in Japan zu absolvieren. Das mache ich zurzeit noch an der Nagoya-Universität im Bereich Umweltstudien. Und ich arbeite auch gleichzeitig als Forscher bei ISEP und meine Forschungsgebiete sind die soziale Akzeptanz von erneuerbaren Energien und mit speziellen Fokus auf den Einfluss von sozialen Medien und dann forsche ich noch über Agri-PV in Japan.
Kein schlechter Werdegang. Das klingt sehr spannend und zum Thema Akzeptanz kommen wir nachher noch, da freue ich mich auch schon drauf. Natürlich wollen wir aber erstmal irgendwie ein bisschen anders einsteigen. Fukushima, klar, die nukleare Katastrophe 2011 hat weltweit ja echt einen Ruck gegeben, hat zu verstärkten Anstrengungen beim Ausbau der Erneuerbaren geführt. Was hat sich damals in Japan verändert? Also wo waren hier die Neuorientierungen im Bereich der Erneuerbaren?
Das war natürlich ein sehr einschneidendes und schreckliches Ereignis für Japan. Und das dann auch natürlich viel Änderungen mit sich brachte. Vor der Katastrophe kam noch knapp ein Drittel des Stroms aus Atomkraft. Und es gab sogar Pläne, den Anteil auf 50% bis 2030 zu erhöhen. Nach der Katastrophe wurden dann zunächst alle 54 Reaktoren heruntergefahren und es wurden Sicherheitsprüfungen durchgeführt. Und es gab kurzzeitig einen Plan, aus der Atomkraft auszusteigen bis 2030. Aber dieser Plan wurde schnell wieder verworfen von der neuen Regierung. Aber 12 Reaktoren wurden auch schon wieder hochgefahren. Zurzeit ist ungefähr 5% der Stromproduktion aus Atomkraft. Der erneuerbare Energienanteil in 2011, der lag nur bei ungefähr 5%. Und überwiegend durch Wasserkraft. Photovoltaik hatte noch einen Anteil von unter 1%. Aber der Ruf nach erneuerbaren Energien wurde dann natürlich lauter nach der Katastrophe. Und glücklicherweise wurde auch schon vor der Katastrophe über die Einführung einer Einspeisevergütung für erneuerbare Energien gesprochen, nach deutschem Vorbild. Und letztendlich wurde die Maßnahme dann 2012 eingeführt. Und die Tarife waren am Anfang noch sehr hoch. Es gab in 2012 noch 40 Cent pro Kilowatt für Photovoltaik. In Deutschland war es zur gleichen Zeit ungefähr die Hälfte, also 20 Cent pro Kilowatt. Und das führte zu einem Boom in der, vor allem in der Solarindustrie. Mittlerweile liegt der erneuerbare Energienanteil bei 23%. Davon sind ungefähr 10% Photovoltaik. Windenergie ist unter 1%, Wasserkraft bei 7%. Und ja, die fossilen Brennstoffe, die machen noch den größten Teil aus mit ja ungefähr 73%. Und das Ziel für 2030, den Anteil von erneuerbaren Energien auf 36-38% zu erhöhen.
Wasserkraft ist ja hier in Deutschland nicht so ein Thema, aber du hast gesagt, rund 10% macht PV aus, machen Solaranlagen aus. Spielen denn da auch besondere Solaranlagen eine Rolle, also schwimmender PV und Agri-PV? Ich meine, dazu arbeitest du ja auch.
Ja, also Agri-PV ist ein sehr interessantes Thema in Japan. Japan ist da auch ein Pionier. Ich meine, die erste Idee zu Agri-PV kommt ja aus Deutschland von Professor Götzberger vom Fraunhofer-Institut, der die Idee schon 1981 in einem Artikel beschrieben hat. Aber in Deutschland dauerte es ja noch ein bisschen länger mit der praktischen Umsetzung. So, die ersten Projekte wurden ja, glaube ich, erst so vor 10 Jahren ausprobiert in Deutschland. Und es gibt erst 30 bis 40 Anlagen. In Japan sieht es anders aus. Da wurde das Konzept von Agri-PV vor 20 Jahren von Akira Nagashima eingeführt unter dem Namen Solar Sharing. Und hier gab es eine schnelle praktische Implementierung. Wir haben mittlerweile schon 4.500 Agri-PV-Projekte in ganz Japan. Und Agri-PV wird als wichtig gesehen, um auch große gesellschaftliche Probleme zu lösen. Zum einen natürlich die Dekarbonisierung, aber auch Agri-PV ist auch nützlich für die Revitalisierung des ländlichen Raums. Wie er bekannt ist, nimmt die Bevölkerung von Japan sehr stark ab. Und da ist vor allem der ländliche Raum betroffen. Viele Dörfer sterben quasi aus, weil Landwirtschaft sich auch zum Beispiel nicht mehr lohnt. Gerade kleine Landwirte können nicht mehr von der Landwirtschaft leben. Und da wird halt gesehen, dass Agri-PV ein zusätzliches Einkommen bringen kann. Und wie gesagt, die Energieautarkie ist sehr gering. Dafür hilft Agri-PV natürlich auch. Und auch die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten ist sehr hoch in Japan. Und ja, wie schon erwähnt, ist Japan auch ein Land, das sehr von Naturkatastrophen betroffen ist. Darum kommt es dann auch öfter zu Stromausfällen. Und wenn man dann dezentrale erneuerbare Energienprojekte hat, die dann auch lokal Elektrizität spenden können, hilft das natürlich auch sehr. Darum ja, hat Agri-PV sehr viel Potenzial. Und Japan war auch das erste Land, das rechtliche Rahmenbedingungen für Agri-PV festgelegt hat, schon vor mehr als 10 Jahren, in 2013. Und da wurde schon beschlossen, dass Agri-PV auf allen landwirtschaftlichen Flächen erlaubt wird. Und zum Beispiel Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind nicht auf allen landwirtschaftlichen Flächen erlaubt, sondern nur auf Flächen, die ja geringe Qualität haben.
Das ist ja interessant, dass es schon so viele Agri-PV-Anlagen in Japan gibt. Uns würde es natürlich auch interessieren, wie ist es um die Akzeptanz der erneuerbaren Energien in Japan bestellt?
Es gibt in dem Bereich noch sehr wenige Studien. Aber wenn ich zum Beispiel mit Landwirten gesprochen habe, die schon Agri-PV-Anlagen haben, die sagen eigentlich, dass sie nicht so Probleme haben mit der Akzeptanz. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass die meisten Agri-PV-Anlagen sehr klein sind. Also 97% der Agri-PV-Anlagen sind unter 1 Hektar und ja, 65% sogar unter 0,1 Hektar. Also sind das eher kleine Projekte. Die Akzeptanz für große Freiflächenanlagen ist sehr viel schlechter, das kann man schon sagen.
Und allgemein zu den Erneuerbaren gefragt, welche Haltung nimmt insbesondere die Umweltbewegung in Japan zum forcierten Ausbau der Erneuerbaren ein?
Also die nationalen Naturschutzverbände sind schon größtenteils für die schnelle Ausbreitung von erneuerbaren Energien und haben auch schon vor Jahren Positionspapiere rausgebracht, die mehr erneuerbare Energien gefordert haben. Man muss dazu sagen, Naturschutzverbände haben nicht so eine große Stimme wie zum Beispiel in Deutschland. Eine der größten Organisationen ist zum Beispiel die Wild Bird Society of Japan, also eine Organisation, die sich mit Wildvögeln beschäftigt. Und die hat nur 50.000 Mitglieder. Und das ist eine der größten Organisationen. Wenn man das zum Beispiel mit NABU vergleicht, die ja fast 1 Million Mitglieder haben, ist das schon ein anderes Ausmaß. Allgemein kann man auch noch sagen, dass die lokalen Ableger der Naturschutzverbände allgemein kritischer sind und speziell kritisch gegen spezielle Projekte in ihrer Kommune, die vielleicht einen Eingriff darstellen in die lokale Natur.
Ja, da schließt sich ja im Grunde direkt die Frage an, wie die japanische Gesellschaft mit Konflikten beim Ausbau der Erneuerbaren umgeht. Wie werden denn diese ausgetragen? Und gibt es hier irgendwie Mechanismen oder Maßnahmen zur Prävention oder Streitbeilegung? Was tut sich bei der japanischen Gesellschaft in dem Bereich?
Ja, dann kann ich ja vielleicht ein bisschen was zu der allgemeinen Akzeptanz erst erzählen.
Ja.
Wir haben leider nicht so viele schöne Studien wie in Deutschland zum Beispiel über die soziale Akzeptanz von erneuerbaren Energien. Da gibt es ja in Deutschland einige Studien. Aber allgemein kann man schon auch sagen, dass es eine hohe Akzeptanz und auch eine hohe Erwartung an erneuerbaren Energien gibt in Japan. Aber die Kritik und Opposition steigt auch. Ich kann vielleicht ein paar interessante Resultate aus Studien erzählen. Da gibt es zum einen eine regelmäßige Umfrage von Stadtverwaltungen, wie die zu erneuerbaren Energien stehen. Und da werden immer ungefähr 1.300 Stadtverwaltungen angefragt. Und in 2021 haben 34% der Stadtverwaltung gesagt, dass sie schon Probleme mit Bürgern aufgrund von erneuerbaren Energienprojekten in ihrer Gemeinde hatten. Und in 2017 war das nur 25%. Also man sieht schon, dass die Probleme sich vermehren. Die Sorgen, die die Stadtverwaltung sehen, ist einmal das Einfluss auf das Landschaftsbild. Erdrutsche ist ein großes Problem, weil viele erneuerbare Energienprojekte, vor allem Photovoltaikanlagen, werden auf Berghängen gebaut. Mhm. Und Berghängen, wo vorher ein Wald stand. Das heißt, dann wird der Wald an Berghand abgeholzt. Und da ist natürlich dann Gefahr von Erdrutschen. Dann ist die Instandhaltung auch noch eine Sorge der Stadtverwaltung, zum Beispiel die Unkrautbekämpfung. Dann eine zweite Studie, die ganz interessant war, ist eine Analyse von Zeitungsartikeln. Also wie Zeitungsartikel über Konflikte, über erneuerbare Energienprojekte berichten. Und da konnte gezeigt werden, dass Konflikte in 163 Städten schon gab.
Aber haben die Kommunen denn Mittel und Wege, damit umzugehen? Also zum Beispiel Beteiligungsformate zu machen oder wie wir das hier aus Deutschland kennen, dann gibt es Informationsveranstaltungen, dann bringt man die Betroffenen an einen Tisch und es ist möglich, seine Bedenken zu äußern und darüber zu diskutieren oder läuft das eigentlich so darüber hinaus, wozu du ja auch arbeitest, dass das dann in den sozialen Medien so Narrative gebildet werden und im Grunde die lauten Stimmen die gehörten Stimmen sind und das im Grunde problematisch ist und nicht gelöst werden kann?
Ja, der Einfluss der Gemeinden ist relativ gering. Ja, leider ist in Japan eher diese typische einseitige Informationsveranstaltung die Norm. Also, dass Vorhabensträger nur kurz zum späten Zeitpunkt, wo schon eigentlich alles entschieden ist, Informationen über das Projekt geben. Ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass es in Japan keine wirklichen Organisationen gibt, die Stakeholder-Beteiligung fördern, wie zum Beispiel das KNE. Oder es gibt ja in Deutschland in fast jedem Bundesland eine Energieagentur, die dann Kommunen, Vorhabensträgern und die Bevölkerung unterstützt. Ja, diese Organisationen gibt es so gut wie gar nicht in Japan. Obwohl es ähnliche Probleme gibt, ähnliche Sorgen, die ich ja gerade schon genannt habe, und auch eine hohe Nachfrage von zum Beispiel japanischen Kommunen gibt für solche Organisationen. Wenn wir zum Beispiel, zum Beispiel das KNE vorstellen in Japan, gibt es da immer eine sehr positive Resonanz und wird gesagt, dass man das auch gerne hätte, weil die Kommunen auch ja einfach die gleichen Probleme haben. Die haben wenig Erfahrung mit Beteiligungsmethoden, nicht genug Personal, nicht genug Zeit, nicht genug Geld und es gibt halt die Konflikte. Darum arbeiten wir jetzt bei ITIP auch gerade dran, vielleicht so eine Organisation auch in Japan einzuführen. Reden auch schon mit verschiedenen Stakeholdern, also aus Umweltorganisationen und Universitäten und Anwälten, wie eine solche Organisation aussehen sollte. Und darum sind wir auch schon seit längerer Zeit mit dem KNI in Kontakt und hoffen, dass wir eine solche Organisation dann in Japan auch ja auf die Beine stellen können. Aber es dauert natürlich, so eine Organisation auf die Beine zu stellen. Und man kann die deutschen Organisationen natürlich nicht eins zu eins übertragen, weil es kulturelle Unterschiede gibt. Es gibt Unterschiede in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber ja, wir arbeiten dran.
Ja, das klingt, da wünsche ich euch wirklich viel Glück und Erfolg. Ja, ich möchte aber noch eine Frage zum Schluss stellen. Ob du da was zu sagen kannst, das weiß ich nicht. Aber mich würde natürlich deine Einschätzung interessieren. Du forschst in dem Bereich, du lebst schon eine ganze Weile in Japan. Wo wird Japan deiner Meinung nach vielleicht 2030 energiepolitisch stehen können?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja.
Ich hoffe mal, dass wir die Ziele der japanischen Regierung übertreffen können, weil die Ziele sind nicht so ambitioniert und es gibt sehr viel Potenzial für Solar und Wind in Japan. Ich hoffe auch, dass noch mehr auf die duale Nutzung gesetzt wird, also mehr Agri-PV, mehr Floating-PV und Solar-Carports. Viele Dächer in Japan sind auch noch frei für Photovoltaikanlagen. Aber ja, 2030, da sind auch nur noch ein paar Jahre und der politische Wille fehlt ein bisschen, würde ich sagen. Und der Push Richtung Atomkraft macht mir auch ein bisschen Sorgen. Also ohne einen Richtungswechsel in der Regierung wird es ziemlich schwer. Aber ich glaube, persönlich oder mit ICIP wollen wir einfach die Energiewende in einem kleinen Rahmen und vom Bottom up vorantreiben und möchten dann möglichst viele Projekte, die demokratisch, sozial und umweltfreundlich sind, bis 2030 umsetzen.
Es war ein sehr interessanter Einblick in die Energiewende in Japan, der unseren Blick für die spezifischen Herausforderungen der Wende hin zu den Erneuerbaren auch an anderen Orten dieser einen Welt weiten wird. Vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Alles Gute für deine weitere Forschungsarbeit und ich denke, wir bleiben mit dem ICIP weiterhin in Kontakt.
Ja, ich bedanke mich auch.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema der Energiewende in Japan haben, dann wenden Sie sich einfach an uns. Wir leiten Ihre Fragen gern weiter und nehmen diese mit Interesse auf. Auf unserer Internetseite finden Sie unsere Kontaktdaten. Bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs heutige Zuhören. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.